Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute hier wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge bin ich natürlich auch mal wieder nicht allein. Ich habe mir einen Gast dazu geholt, einer Band. Es ist Jona, Drummer der, ich sag mal jetzt, sauerländischen Rockband. Ob es auch wirklich immer noch eine Rockband ist, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Der Rockband, wie gesagt, Till. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, man kann auf jeden Fall eine Rockband sagen. Pop-Punk Rockband vielleicht kann man auch eher. Sagen,
genau. Ja. Ich habe nämlich in den Sachen, wo ich mich jetzt hier ein bisschen vorbereitet habe, stand auf jeden Fall viel mit Rockband, Alternative Rockband, Indie Rockband, aber jetzt wohl auch geplant, ein bisschen mehr Punk-Pop-Elemente reinzubringen, aber dazu kommen wir auch noch später. Ich würde mit dir gerne einfach mal so starten, dass du mir, den Zuhörern, einfach mal erzählst, wer ihr überhaupt seid. Ihr seid ja schon echt lange unterwegs, als ich gesehen habe, 18-jährige Bandgeschichte. Muss ich erstmal schlucken, weil ihr ja so eigentlich in meinem Alter seid.
Genau.
Sozusagen, es hat im Kindergarten gestartet. Genau. Aber stellt doch euch mal euch drei einfach mal vor und was ihr, wie ihr so zusammengekommen seid und was eure Idee damals war.
Ja, genau. Wir drei sind Dennis, Ennis und ich. Ich bin Jona und wir haben uns tatsächlich wirklich schon im Kindergarten kennengelernt mit 5. Und haben da auch direkt beschlossen, ey, lass doch einfach mal eine Band gründen, auch ohne, dass wir irgendwelche Instrumente gespielt haben. Das war dann damals wirklich so im Kindergarten. Ja, wie nennen wir uns? Till? Okay, finden wir cool. Spielst du Schlagzeug? Ja, mache ich. Dann brauchen wir noch Bass und Gitarre. Okay, und haben das so verteilt. Aber haben dann tatsächlich irgendwie angefangen, immer weiter zu proben und auch schon mit 12 ungefähr die ersten Konzerte gespielt. Auf Stadtfesten und gerade bei uns in der Umgebung. Und als wir dann ungefähr 17, 18 waren, da sind wir auf die Idee gekommen, ey, wie schaffen wir es als Band mal irgendwie außerhalb von unseren Dörfern mal bekannter zu werden, vor Leuten zu spielen. Also haben wir angefangen, einfach Pausenkonzerte an Schulen zu spielen. Und daraufhin, als wir damit angefangen haben, kamen immer mehr Leute auf uns zu und haben gesagt, ey, wir haben gehört, ihr habt letzte Woche irgendwie bei der und der Schule in der Pause gespielt, könnt ihr es nicht mal auf unserer Schule machen? Und so ging das dann immer weiter, dass wir immer mehr Mails bekommen haben, haben dann auch selber Schulen angeschrieben. Und dann gab es einen echt geilen Zufall damals. Und zwar hat unser ehemaliger Klassenlehrer, als wir gerade mit der Schule fertig waren, hat er gesagt, ey, ich gehe ein Jahr auf Weltreise und ich habe einen super geilen Hippie-Bulli und den brauche ich nicht gerade. Ich würde euch den für ein Jahr geben, damit ihr mit der Band unterwegs sein könnt. Und das war natürlich für uns ein Jackpot. Dann haben wir direkt gesagt, okay, bam, jetzt planen wir eine ganze Deutschland-Tour. Und ja, waren dann auch unterwegs. Parallel dazu haben wir noch den Toys to Masters Bandwettbewerb damals gewonnen und dann wurde das für uns das Ganze natürlich auch irgendwie ein bisschen, ich sag mal, professioneller. Dann haben wir auch unsere erste Single damals an den Start gekriegt und auch zusammen mit einer großen Plattenfirma, mit Universal, rausgebracht. Und seitdem, ja, sind wir im Musikgeschäft. Aber das mit Universal hat sich dann auch damals schnell erledigt und ja, haben dann seitdem alles in Eigenregie übernommen, von gesamter Tourplanung bis in Produktion, Aufnahmen und das ganze Marketing rausbringen und machen wir jetzt alles in Eigenregie.
Ja, super.
Genau.
Ganz konkret alles einfach mal zusammengepackt. Man konnte jetzt die Folge quasi beenden und aber ich fange einfach nochmal ein bisschen weiter vorne an. Du hast gerade eben erzählt, ihr seid im Kindergarten, habt ihr einfach mal so lapal gesagt, ja, wäre doch ganz cool, wenn wir Mucke machen. Ich meine, mit 5 hatte ich andere Sachen im Kopf, aber das ist einfach mal so. Wie war dann da für euch der erste Step? War das dann zu Hause bei jemandem im Keller proben? War das erstmal auch ausprobieren oder war es direkt klar, das, was du gerade eben auch schon gesagt hattest mit du spielst jetzt Schlagzeug, dass du auch wirklich erstmal gesagt hast, ja, dann spiel ich einfach Schlagzeug und seitdem ist es so geblieben oder hast du dich auch erstmal eine Gitarre ausprobiert und habt ihr am Anfang auch so wie klassisch alle Bands auch gecovert oder war das für euch direkt erstmal so, ja, wir spielen ein bisschen für uns und haben unsere Lehrstunden vielleicht, aber wir fangen direkt an mit Texten mit 7 Jahren oder so. Wie war das dann so, die allerersten Stunden von euch als Band?
Ja, ey, ich muss erstmal gerade sagen, geile Frage, weil sowas haben wir noch nie gehört als Frage und es war cool, darüber zu sprechen. Ja, es war damals so, wir hatten noch jemanden in der Band damals, der dann irgendwann mit ungefähr 15, 16 aus der Band ausgetreten ist. Und unser Glück war, dass sein Vater Berufsmusiker ist. Das heißt, der hatte einen geilen Probekeller mit allen Instrumenten da. wo wir uns dann damals schon ausprobieren konnten, ohne dass wir jetzt direkt irgendwie Mama und Papa anquatschen müssen. Ich will ein Schlagzeug haben und eine E-Gitarre und so weiter, was wahrscheinlich einfach gar nicht funktioniert hätte. Ja. Das war natürlich dann einfach unser Glück, dass wir uns immer da treffen konnten und einfach uns im Proberaum ausprobieren konnten. Zum Beispiel Ennis, unser Bassist, war zu der Zeit auch noch kurz Keyboarder, dann doch wieder Bassist. Okay, ja. Also es hat sich dann doch schon immer mal so geändert. Aber wir haben uns dann auch relativ schnell auf unsere Instrumente festgelegt und haben tatsächlich immer nur eigene Songs geschrieben. Also wir haben mal zwischendurch auch mal Coversongs in eigenen Versionen immer gemacht. Aber von Anfang an war es uns wichtig, eigene Songs zu machen, auch wenn wir damals noch gar keinen Sänger hatten. Denn es ist ja ein bisschen später erst dazu gekommen. Und okay, ja. Ja, wir haben damals einfach Instrumentalsongs geschrieben, aber eigene. Eigentlich so ja, das Langweiligste, halt was man machen kann.
Ja, ja, einfach mal machen, das stimmt, das ist richtig. Wie ist das dann, ihr habt dann viel ausprobiert, ihr wart dann, dann in so einer Schulzeit, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen klassisch dann auch als Schulband unterwegs, vielleicht mal auch, wie du auch eben schon sagtest, vielleicht auf kleinen Straßenfesten aufgetreten.
Mhm.
Und dann kam es dann halt dazu, dass ihr dann später auch dann diese Pausenhof und Pausen- oder Schullobby-Auftritte hattet, wart aber vorher schon bei Toys to Masters 2015.
Genau.
War das dann für euch so ein, so, ja, ist aber ganz cool, Bandcontest, viele Konzerte, oder habt ihr gesagt, wir brauchen viel mehr Know-how, wir wollen mal wissen, wie das mehr funktioniert, also sei es auch das Ganze drumherum, weil zum Beispiel bei Toys to Masters, wir waren ja auch da, die bieten ja zum Beispiel auch Workshops an, die sagen dann halt so, ihr solltet mal darauf achten, wenn ihr Songwriting betreibt oder ihr solltet das machen, wenn ihr marketingtechnisch irgendwie bei Facebook, Instagram ein bisschen mehr Reichweite generieren wollt. War das auch für euch schon klar, dass ihr sagt, so deswegen gehen wir zum Bandcontest, oder war das einfach nur so Hauptsache Konzerte spielen?
Ja, wir sind ganz ehrlich, wir haben uns selber gar nicht da angemeldet. Das war der Vater von unserem Bassisten und der hat uns gar nichts davon damals erzählt. Und ja. Weil wir schon immer, Grund auf, warum auch immer im Nachhinein, eine totale Abneigung gegen irgendwie Bandcontests hatten. Und ich kann gar nicht mehr sagen, warum, weil ich kann es eigentlich jedem empfehlen, da mitzumachen jetzt nach der Erfahrung. Aber damals waren wir super abgeneigt.
Und es ist tatsächlich, also ich habe ja auch mit mehreren Leuten auch schon darüber gesprochen, es ist halt echt auch so zweigeteilt. Die einen sagen, ich so, ey, es ist total furchtbar, und wenn man mal dabei ist, dann ist die Organisation grottig und dies und jenes, und die andere Hälfte ist so, mega, also Erfahrung, man kann Konzerte spielen und ein Traum. Also
ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich würde es eigentlich jeder Band empfehlen. Man muss da manchmal sich selber mal ein bisschen locker machen und einfach mal probieren, weil wir waren damals total festgefahren, auf gar keinen Fall irgendwelche Contests oder irgendwelche Castingshows, und eigentlich ist es eine total geile Erfahrung.
Ja.
Ja.
Den Contest habt ihr dann auch gewonnen, 2015 war das ja.
Genau, ja.
Und dann ging das dann wahrscheinlich danach auch weiter los. Ich meine, mit bei Toys to Masters ist ja auch zum Beispiel so, man nimmt danach dann halt auch die eine oder andere Produktion auch auf, Single, man macht es vielleicht ein bisschen professioneller. Wart ihr vorher auch schon so weit, dass ihr Demos aufgenommen habt oder sogar schon im Studio wart, um euren eigenen Songs aufzunehmen?
Ja, aber sehr schlecht und scheiße. Also, wir haben vorher auch schon mal so einen lokalen Bandwettbewerb. Nee, da sind wir Zweiter damals geworden. Das war wirklich nur ganz, ganz kleiner lokaler Attendorner Bandcontest oder sowas. Da haben wir 15 oder so. Da haben wir dann aber auch eine Tonstudioaufnahme gewonnen. Da hatten wir unseren ersten Song quasi im Studio recorded. Ist nix geworden, ich sage ich jetzt einfach mal so, die wird niemals jemand hören. Aber haben dann auch parallel schon damals angefangen, selber das zu machen. Also mit Guitar Rig und Cubase damals ein bisschen aufgenommen. Klang auch alles dementsprechend, wenn es 15-Jährige das erste Mal probieren. Aber genau, so haben wir uns das erste Mal damals rangetastet, ja, unsere ersten Demos dann recorded.
Ja, ich meine, es ist ja auch, also ich habe auch, ne, das ist ja auch das eine Mal, so ein bisschen viel auch auszuprobieren, ne, auch gerade bei, wenn man das selber aufnimmt, kommen vielleicht auch noch Sachen zutage, wo man sagt, so, ja, das könnte man ja live auch anders spielen, anders arrangieren, und es ist einfach auch so ein Learning für sich selber, ne, es ist einfach, wenn man das schon selber Sachen aufnimmt, dann ist es, wenn man es mal professionell wirklich macht, ist man schon mal einen Step weiter.
Ja, ne? auf jeden Fall so. Also unsere Aufnahmen damals waren nie unter 8 Minuten, weil wir super ausgefuchste Live-Versionen hatten, und so muss es natürlich dann auch aufgenommen werden. Ja. Wird sich kein Mensch anhören.
Genau. 2017 dann die eben schon angesprochene Tour durch diese Schulen. mega Idee, hatte dafür hatte, oder dafür auch gesorgt, dass ihr, ich glaube, im dreistelligen Bereich dann Auftritte hattet in diesem, in diesem Jahr und quer durch Deutschland getourt seid mit dem auch wahrscheinlich dann eben benannten Bus. Wie war da, also es war ja auch selbst organisiert von euch.
Genau.
Wie ist die Organisation bei euch in der Band eigentlich so aufgebaut? Also habt ihr wirklich zugeteilte Areale und sagt so, du machst jetzt quasi das Booking und Dennis macht Songwriting und wie ist das da bei euch aufgebaut?
Genau, es hat sich auch mit der Zeit immer mal wieder verändert, muss man sagen. Aber grundsätzlich ist schon mal bei uns, dass Annies für alles Visuelle zuständig ist. Das kam auch zu dieser Tilmas Ghoul-Zeit dann eben. Da haben wir eigentlich uns alle noch um alles so ein bisschen gekümmert, bis uns irgendwann aufgefallen ist, dass das dumm ist. Und Annies hat dann angefangen, unsere Vlogs erstmal zu schneiden und ist damit dann eigentlich da reingekommen, sich überhaupt mit Videoschnitt und so weiter zu beschäftigen und hat es dann auch immer professioneller aufgezogen. Und jetzt kümmert er sich um alles, was visuelle Sachen angeht. Bei uns zum Beispiel, ich habe immer ein bisschen die Tourplanung und so weiter übernommen und zum Beispiel Dennis dann Social Media damals. Und was Songwriting angeht, war uns eigentlich immer wichtig, dass wir da immer eigentlich alle involviert sind, weil wir eigentlich alle drei Songwriter sind. Wäre ja nicht schlimm, wenn es anders wäre, aber dass dann immer von uns allen dreien irgendwie genug einfließt, dass man immer die Ideen zusammenpackt in einen Pott und dann zusammen da dran bastelt. Genau. Ja.
Das heißt, ihr macht dann auch, euer Songwriting läuft dann wie rum ab? Ist das dann erstmal nur Jammen und die Melodie steht zuerst da? Oder ist das, jemand kommt erstmal mit einem Lyrics an und sagt so, da müssen wir irgendwie was dazu schreiben? Oder ist das einfach beides gleichzeitig, steht plötzlich alles da? Also wie geht ihr da so vor?
Hat sich tatsächlich auch mit der Zeit sehr stark gewandelt. Also damals sind die Songs eigentlich immer nur aus Improvisation in Bandproben entstanden, dass wir drauf losgespielt haben, hatte einer cooles Riff, dann hat man gesagt, ey, spiel das nochmal, lass mal daraus was machen, wenn ich den Beat jetzt dazu spiele. Mittlerweile ist es eher so, dass man natürlich auch, weil wir jetzt auch mittlerweile ja getrennt wohnen, wir haben ja wirklich damals quasi direkt nebeneinander gewohnt, ein Haus neben dem anderen. Und jetzt arbeitet jeder auch viel für sich halt zu Hause und schreibt eigentlich ganz unterschiedlich. Manchmal sind es wirklich nur Texte, die man irgendwie einbringen lässt und sagt, ey, ich habe da irgendwie noch keine geile Melodie zugefunden und habe noch keinen Song für mich dann irgendwie geschrieben, wo es wirklich so passt. Oder manchmal sind es fast fertige Instrumentals und sagt, mir fehlt jetzt gerade eine Textinspiration oder man hat nur einzelne Textfetzen, manchmal nur eine Überschrift. Manchmal ist es ein Refrain und einem fehlt ein ganzer Vers und diese Dinge bringen wir dann immer zusammen. Deswegen eigentlich super chaotisch und jedes Mal eigentlich jede Songwriting-Session bei uns anders. Aber deswegen eigentlich auch spannend. Das läuft irgendwie immer anders ab.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja ein Kreativprozess quasi auf die Spitze getrieben dann bei euch. Wie ihr schreibt ja auch in also sowohl auf Englisch als auf Deutsch. Ist dann auch einfach so, wie euch der Schnabel gewachsen ist? Oder habt ihr so Phasen, wo ihr dann sagt so, oder nicht sagt, aber wo ihr dann für euch irgendwie feststellt, okay, momentan ist uns eher nach Deutsch schreiben und oder ist das dann sogar auch vielleicht personenbezogen, dass du lieber Englisch schreibst und die anderen beiden Jungs eher die anderen Sprachen, wie ist das dann?
Also wir machen mittlerweile eigentlich nur noch Musik auf Deutsch. Wir haben damals auf Englisch komplett Musik gemacht. In der Zeit auch, als wir noch bei Universal unter Vertrag waren. Und ganz offen gesprochen hier, war es damals so, dass wir noch Singles offen hatten mit Universal. Aber aus verschiedenen Gründen hatten wir gegenseitig nicht mehr so Bock auf die Zusammenarbeit. Und wir wären auch aus den Verträgen nicht rausgekommen. Also war für uns klar, wir müssen irgendwas anders machen, den Bandnamen ändern, neue Band gründen, um aus dem Vertrag zu kommen. Aber wir haben damals gesagt, wir wollen das alles eigentlich gar nicht und haben denen gesagt, wir wollen jetzt auf Deutsch Musik machen, weil es tatsächlich der Fall war, weil wir irgendwie uns zur Zeit einfach ganz neu finden wollten, weil wir uns in dieser großen Major-Plattenfirma selbst verloren haben. Und dann haben wir unseren ersten Song geschrieben auf Deutsch. Wir fangen gerade erst an, der ist auch auf Spotify. Und da geht es eigentlich um unsere Bandgeschichte. Und damit haben wir uns irgendwie wiedergefunden, würde ich sagen. Und da war uns klar, ey, wir haben jetzt Bock auf Deutschmusik zu machen. Und zum Glück hat Universal dann damals gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf, jetzt irgendwie nochmal eine komplett neue Band aufzubauen. Nicht mehr Englisch, jetzt Deutsch. Und ihr habt es doch nicht mehr alle. Wir lassen euch aus dem Vertrag raus. Und dann waren für uns Jackpot, wir sind raus und können jetzt auf Deutsch Musik machen.
Ja. Das wäre natürlich auch eine Frage gewesen. 2017 seid ihr da dann quasi dann da hingekommen zu diesem Major-Plattenvertrag mit Universal. Das ist ja eigentlich auch schon mal so eine Hausnummer. Ne? Ich habe ja auch bei mir immer die Frage, gab es Meilensteine bei euch in der Bandgeschichte? Und ich würde mal jetzt mal behaupten, das war so ein Meilenstein zu sagen,
ja,
wir haben irgendwie so einen Major-Plattenvertrag. Also es ist ja auch schon mal eine Hausnummer.
Ja, ne? Definitiv. Definitiv.
Kann sich noch daran erinnern, wie das für euch damals war, als es dann hieß so,
ja,
da kommt was auf euch zu.
Auf jeden Fall. Ich meine, das war irgendwie immer unser Traum und ich kann dir gar nicht sagen, warum es Universal war, aber wir haben schon immer gesagt, boah, wollen unbedingt irgendwann mal einen Plattenvertrag bei Universal haben. Ich glaube einfach, weil super viele Bands, von denen man Fan war, auch damals bei Universal waren. Und als wir diese Nachricht gekriegt haben, das war für uns heftig. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, wir konnten das überhaupt nicht fassen. Das war einfach... ja, einfach nur heftig in dem Moment für uns. Hat aber dann tatsächlich bestimmt ein Dreivierteljahr gedauert von, dass wir Bescheid gekriegt haben, dass die uns unter Vertrag nehmen wollen, bis man letztendlich auch irgendwas unterschrieben hat. Es war ein ewig langer Prozess, dass man dieses ganze Dreivierteljahr dachte, wollen die uns überhaupt noch und melden die sich jetzt wieder und was, wenn die uns jetzt doch liegen lassen? Das war dann irgendwie auch schon so ein langer Nervenkitzel. Genau, aber war natürlich dann auch im Nachhinein noch einfach eine geile Erfahrung, auch wenn es nicht alles so geklappt hat, wie man es sich vorgestellt hat damals, ja.
Ja, das ist ja auch, das ist, ich frage auch manchmal gerne dann, also ihr seid ja dadurch einfach auch, sagen wir mal, jetzt wenn man so auch meine Gäste beschreibt und beobachtet, seid ihr ja, was das angeht, schon mal einen Step weiter. Ihr seid schon mal einen Tick weiter in die Richtung, wirklich Newcomer zu sein als die bisherigen Gäste. Aber es ist halt auch immer, wenn ich so frage, wie wäre das, wenn jetzt so morgen bei euch ein Plattenlabel anklopfen würde, würdet ihr direkt ja sagen? Und es ist echt selten, dass die direkt alle sagen, ja klar. Mhm. Weil mittlerweile ist auch, versteht man das oder geht das halt auch so rum, dass es halt nicht einfach ist, unter Plattenvertrag zu sein, dass man viele Vorgaben hat, dass man halt nicht mehr so Freigeist sein kann.
Ja.
Und dass es dann halt doch auch manchmal echt einschränkend ist, da weiter zu sein. Ne? Jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht irgendwann nicht mal aus diesen Verträgen rauskommt, aber dieses Künstlerische, dass das einfach verloren gehen kann dadurch. Ne? Das ist einfach auch, man muss halt abliefern und das ist dann halt auch so dieses auch, möchtest du mal von deiner Musik leben können? Mhm. Da sagen auch total viele, ja klar, wäre ja super cool, aber ob das dann wirklich dann auch mich so erfüllt und ob ich nicht viel lieber die Musik als Ausgleich zu meinem eigentlichen Job haben möchte, weil ich dann einfach, wenn ich in den Proberaum gehe, dann kann ich alles andere vergessen und habe keinen Druck und keinen, ja, war das dann auch für euch so ein Erlebnis, dass ihr gesagt habt irgendwann so, ey Leute, also das war ja echt eine coole Zeit, ne, und du hast ja gerade eben schon mal gesagt, zwar irgendwann habt ihr euch auch Gedanken gemacht und ihr wollt mehr Deutsch haben, dass ihr aber auch irgendwie so ein Engelgefühl hattet oder dass ihr irgendwie gesagt habt, so, nee, also so wie wir mal angefangen haben, das sind wir jetzt nicht mehr so.
Definitiv, ja, ganz, ganz klar. Also das sagen wir auch ganz offen und ehrlich heute immer, dass wir die zweite Single, die wir mit Universal damals rausgebracht haben, selber scheiße finden. Also ich meine, wenn es Leute da draußen gibt, die es gerne hören, auch cool, aber uns selber hat es wirklich nie gefallen. Es war eine Riesenveränderung, die man damals gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Ich meine, wir waren gerade 17, 18, waren noch super unerfahren für uns, war es einfach geil, irgendwie da zu sein. Und dann kommen immer kleine Veränderungen. Ja, macht doch mal ein bisschen mehr so und achtet mal doch ein bisschen da drauf und da drauf. Man merkt immer gar nicht, wäre eher cooler, wenn du dann statt das eher den Pulli anziehen würdest auf dem Foto. Und wie wär's denn mit der Hose? Okay. Und okay, vielleicht eher die Frisur. Und man merkt das gar nicht. Man wird immer weiter in eine Ecke gedrängt, bis es dann da bei uns Klick gemacht hat, dass wir einen Song geschrieben haben. Und das war eine Rockproduktion. Und irgendwann kamen wir wieder also zu dem Universal Meeting und wurde einem Produzenten gegeben, der nicht mal wusste, dass wir eine Band sind, der es auch, also keine Frage, geil produziert hat, aber eben super, super unpassend für uns und uns wurde dann eben nur gesagt, ja, nee, es wird jetzt von allen hier abgeklärt, das nehmen wir jetzt hier, weil jetzt haben schon alle Partner zugesagt, aber wir versichern euch auch dann irgendwie, dann wurde einem so ein bisschen Honig um den Mund geschmiert, dafür kriegt ihr jetzt Radiopromo und der wird überall laufen, dann denkt man sich ja trotzdem, ja, na gut, einen sauren Apfel beißen, aber geil, dann wird es jetzt wenigstens groß, dann ist es zwar eine Popproduktion. Und dann ist halt das Schlimme, wenn man noch das Gefühl hat, dass man dann hängen gelassen wird, das war bei uns damals der Fall, dass dann man sich so verbogen hat, so eine, ich sag mal, allglatte Popproduktion rauskommt, mit der man sich selber schon kaum identifizieren kann, man ein bisschen davon Wind bekommt, wie viel Geld da rausgeworfen wird, wovon einfach bei uns nie was ankam. Und dann halt einfach zu sehen, dass man nach Release hängen gelassen wird, dass dann im Promo gar nichts reingesteckt hat und nichts eigentlich wirklich nach seinen eigenen Wünschen gelaufen ist. Da war uns irgendwie klar, ey, wir sind künstlerisch gerade gar nicht mehr frei. Egal, was wir machen wollen, müssen wir irgendwie mit 20 Menschen eher abklären. Und am Ende wird es abgelehnt oder wird dann nochmal hier ein bisschen was verändert und da, dass man sich am Ende selber nicht mehr so wirklich damit wohlfühlt.
Okay.
Genau.
Ja. Ihr habt dann den Cut gemacht und ich finde, also man merkt es halt auch, wenn man sich bei euch so durch Social Media durchklickt, ihr habt es bei euch auch auf der Homepage offen kommuniziert, dass ihr jetzt auch so, sagen wir mal, jetzt um die Jahrzehntwende auch euch neu aufstellen wollt. Das ist so ungefähr dann auch mit 2020 dann so einhergegangen, dass ihr gesagt habt, das, was ihr habt so schön gesagt, diese Teenie-Hype-Band, das wollt ihr quasi komplett ab ACTA legen. Und ihr wolltet mal jetzt sagen, wir haben jetzt mehr Deutsch drin, wir haben mehr Pop-Punk-Elemente drin, wir wollen mehr Pop-Punk machen und habt dann daraufhin auch euer erstes Album, wahrscheinlich dann auch in kompletter Eigenregie, dann auch produzieren lassen, produziert selber und ist dann auch 2021 veröffentlicht. Generation Depression ist es. Ich habe es eben noch schön auf Englisch ausgesprochen, aufgefallen ist es ja auf Deutsch.
Ja, genau, genau, ja.
Generation Depression. Ich würde einfach mal sagen, dass wir da, sagen wir mal, in den Haupttitel, also Depression, also Generation Depression mal reinhören, damit die Zuhörer mal wissen, worüber wir die ganze Zeit hier gequatscht haben.
Ja, cool, und sehr gerne.
Wir hören einfach mal rein und danach können wir ja gerne nochmal darüber weiterreden.
Wir sind die Generation Depression, aber auf Insta geht's uns gut. Wir googeln weinend nach Zitaten für einen gut gelaunten Post. Muss ja keiner wissen, wie scheiße es dir geht. Solange die Filter passen, sind die Tränen schon okay. Wir posten Bilder von New York und von den Malediven. Aber nie, dass mir geht's scheiße, ich bin heute im Bett geblieben. Wir hoffen nur, dass keiner von den anderen da draußen sieht, dass man mit Photoshop die Tränen wegradiert. Es zählt nur das perfekte Leben und der perfekte Lifestyle, der perfekte Körper und im besten Fall reich sein. Wir reduzieren uns immer weiter, bis von den Menschen nichts mehr bleibt. Nur noch Zahlen im System der Unerreichbarkeit. Weil wir immer nur wollen, um zu haben und nicht schätzen, was wir hatten. Drehen wir uns nur im Kreis, kämpfen gegen unsere Schatten. Wir leben über dem Limit und kriegen nie genug.
So, das war die Single Generation Depression. Einmal reingehört von dem neuen Album von euch oder dem allerersten Album von euch in 2021 released. Ein tiefgründiges Thema, sage ich mal. Es ist ja gut, man hat in der Musik klassisch auch solche Themen, aber ihr habt es euch auch, sagen wir mal, zur großen Aufgabe gemacht, weil ihr nicht nur gesagt habt, wir schreiben dieses Album, sondern damit einhergehend auch einen Podcast produziert habt, auch mit dem gleichen Namen Generation Depression. Was war euer Gedanke? Warum habt ihr dieses Album geschrieben? Warum war euch dieses Thema so wichtig?
Tatsächlich in erster Linie, da wir selbst mit Depressionen zu kämpfen haben, beziehungsweise mit psychischen Erkrankungen. Und gerade damals zur Zeit, als es mit Corona anfing und so weiter, uns irgendwie aufgefallen ist, man hat ein bisschen mehr mit Freunden gesprochen und viele haben dann das erste Mal gesagt, so ihnen geht's nicht gut und es waren viel, viel mehr Leute im Umfeld, die irgendwie auch mit Depressionen zu kämpfen haben, wo man es gar nicht erwartet hätte. Und erst wenn man mal wirklich irgendwie offen darüber spricht, man merkt, ey, es gibt so viele und die dann sich auch bedankt haben, ey, ich vertraue mich gerade zum ersten Mal jemandem an, weil niemand das Thema bis jetzt angesprochen hat und ich Angst hatte, das Thema selbst mal anzusprechen. Jetzt ist da einfach jemand, der sagt, ey, ihm geht's so und so und so und ich kann mich so super gut damit identifizieren, dass wir gesagt haben, ey, irgendwie müssen wir das auch in der Musik rüberbringen, beziehungsweise auch einen Podcast darüber starten, wo wir einfach mal offen und ehrlich über so ein Thema sprechen, weil es in der Gesellschaft schon noch ein riesen Tabuthema ist. Also man merkt es auch selber natürlich auch als betroffene Person, dass man ja deswegen auch Scham entwickelt, darüber zu sprechen, weil man denkt, jetzt wird man von anderen Menschen dafür verurteilt, dass es einem so geht und was ja super Quatsch ist. Man wird ja auch nicht dafür verurteilt, wenn man ein gebrochenes Bein hat. Also, ja,
genau.
Genau, deswegen war es uns super wichtig.
Ich glaube,
das
ist auch dieses Anerkennen, dass es wirklich eine nicht verschuldete Krankheit ist, für die man einfach nichts kann, für die man aber Hilfe braucht. Das ist zum einen für den Betroffenen schwierig, das sich selbst einzugestehen. Und wenn dann noch die Gesellschaft da irgendwie mit blöden Kommentaren oder einfach mit Ignoranz dann da noch da gegenüber steht, dann ist es natürlich noch schwieriger.
Genau.
Und ich fand das total interessant in dem Podcast. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen angehört oder mal auch reingehört, dieses einfach, dieses Fragestellen, geht's dir wirklich gut? Ich fand das eine super Hypothese und These, die ihr da aufgestellt habt, einfach zu sagen, dass dieses wirklich einfach schon dazu führt, dass der Gegenüber vielleicht doch versteht, dass mir auch wirklich was daran liegt, wie es ihm wirklich geht.
Ja.
Also,
ja.
Ihr habt es auch so schön kommuniziert, wie ihr gesagt habt, ne, so wenn man das einfach sagt, habe ich mich selbst ertappt, als dann hieß so dieses klassische, ja, muss.
Das ist so eine Sache,
die ich auch ganz häufig mal sage. Ne, es ist jetzt zum Glück noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie das auch dann mir dann irgendwie schlecht geht, aber dieses klassische, ja, muss, ne? Oder dieses auch, was ich immer sage, ja, bei dem Wetter, ne? Das ist ja, bei dem Wetter kann es ja eigentlich schlecht.
Ja, genau.
Und das sind so Floskeln, wo man halt so sagt, so, ja, gut, ne, wenn es dann wirklich dann schlecht geht, dann erfährt man das nicht mehr. Und wenn man aber dann dem Gegenüber suggeriert, ja, mir liegt es wirklich daran, zu wissen, wie es dir wirklich geht. Total interessant, finde ich auch super, dass ihr das nicht einfach nur über eure Musik kommuniziert, sondern euch auch sagt, wir wollen das auch ein bisschen breiter streuen. Wir wollen auch viel von uns selber zeigen. Ne? Ihr redet ja sehr offen auch in eurem Podcast. Mm,
ja.
Ist ja auch, normalerweise sagt man ja, oder ist es ja recht schwierig bei einer bestimmten Größe, die man als Band vielleicht schon hat, die ihr habt, zu sagen, wir zeigen uns in Anführungsstrichen verletzlich. Ne? Das ist ja auch wieder ein falscher Gedanke eigentlich zu sagen, man ist dadurch verletzlich. Aber das ist halt einfach, man gibt sich preis, und das habt ihr recht charmant gelöst mit eurem Podcast und macht es da auch recht, ja, recht locker. Mhm. Es ist nicht nur ein Podcast, wo man dann danach irgendwie deprimiert ausmacht und denkt irgendwie, ich habe jetzt keine Lust auf die nächste Folge. Es ist, es ist schon auch wieder ein bisschen, also man lacht auch bei euch im Podcast, ist ja nicht so. Aber das finde ich halt super, dass ihr da auch sagt, es ist nicht einfach nur die Musik, für die wir stehen, sondern halt auch viel mehr. Ne? Also es ist auch so eine Frage immer, für wen macht ihr Musik? Und klar macht man das viel auch für sich selber, aber irgendwann möchte man ja auch nicht nur die Leute für sich begeistern und bei denen ankommen, sondern man möchte vielleicht auch mit den Leuten interagieren, man möchte dass die bei einem selber mit dabei sind, wie man sich so als Band fühlt, vielleicht auch mitbekommen, wie geht es dem Publikum selber. Das ist ja auch, man als Musiker hat man ja in so sehr kleinen, wenn man noch sehr am Anfang steht, so wie die meisten Gäste bei mir, hat man ja noch ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Fans. Es sind oftmals die komplette Familie, der engste Freundeskreis, sie sind gefühlt bei jedem Konzert dabei. Und wenn es halt zu so einer Größe wächst, wo dann irgendwann nur noch Leute dabei sind, die man überhaupt nicht kennt, dann entsteht ja eine gewisse Distanz zu den Leuten. Ne? Ich glaube, das ist dann halt auch nochmal etwas, woran man sich gewöhnen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so für euch gemerkt habt, wo ihr irgendwann so sagtet, so, jetzt haben wir aber echt, also allein die Followerzahl, die ihr da bei euch in den Accounts habt, das sind ja, so viele Freunde kann man ja gar nicht haben. So.
Ja.
Und war das dann auch für euch so irgendwann die Größe, wo ihr gesagt habt, so, also ist schon sehr viel, und hat das noch irgendwas mit euch noch gemacht?
Ja, es kam tatsächlich eine Zeit, wo es auf einmal viel wurde, wo bei Konzerten immer mehr und mehr, auch bei eigenen Konzerten, Menschen da waren, wo man dachte, ey, wir kennen die ganzen Gesichter noch gar nicht, wie geil ist das denn? Das Geile finde ich aber daran, dass die meisten Fans einfach von Anfang an am Start waren und bis heute geblieben sind. Also die Personen wirklich, die von Anfang an uns damals entdeckt haben, uns verfolgt haben und zu jedem Konzert gefahren sind, die sind heute auch immer noch am Start. Und uns war es eigentlich auch immer relativ wichtig, eine nahe Fanbindung auch zu haben, eben über Social Media. Wir haben auch während Corona dann ganz viele Twitch-Livestreams gemacht, weil wir waren ja normalerweise super viel unterwegs, haben ja eigentlich gefühlt jedes Wochenende mindestens ein Konzert gespielt und da uns dann immer viel Zeit für die Fans genommen, die auch dann zu den Konzerten gekommen sind. Und das hat uns dann natürlich während Corona super gefehlt, und wir hatten auch das Gefühl, okay, wir verlieren jetzt die ganzen Menschen oder können einfach gar keine Nähe mehr zu denen aufbauen, und fanden es deswegen auch wichtig, im Podcast irgendwie über so intime Dinge zu sprechen. Ich muss noch ein gutes Sprichwort hier sagen, nachdem du es vorher gesagt hast, dich verletzlich zu zeigen. Meine Freundin hat nämlich immer gesagt, was weich ist, federt ab, und was hart ist, zerbricht. Und ich finde, das trifft es eigentlich wirklich. Ja. Auch wenn man irgendwie offen über Dinge kommuniziert, dann macht man sich eigentlich weniger verletzlich, als wenn man immer irgendwie verschlossen bleibt.
Ja, nee, das ist schöner Spruch, das kann ich mir direkt merken. Wie ist das dann, die Chance jetzt einfach dich und euch als hier als Podcast-Gast zu haben, wo ihr ja doch schon ein bisschen weiter seid. auch nochmal mit Hinblick auf, vielleicht hören ja auch gerade andere Bands zu. Mhm. Wenn du jetzt hier so auch mit Rückblick auf eure Bandgeschichte, gab es da Punkte, wo du sagen würdest, darauf sollten andere Bands auch achten, oder sagst du einfach so, geht einfach euren Weg und macht euren Stuff, und oder sagst du so, es gibt schon einen kleinen Knigge für den richtigen Weg?
Das, was du gerade angesprochen hast, das klingt immer nach so wenig und jeder wird dann denken, na toll. Aber genau das ist es eigentlich. Ich würde sagen, wirklich sich selbst treu zu bleiben, irgendwie eine Linie zu fahren, und am Ende, das ist das, was ich am allermeisten mitgenommen habe. Es hat mir damals Patrick Salmi gesagt, der Zoe Wees und so weiter produziert hat. Der hat uns damals gesagt, Limitation ist der Schlüssel. Wenn du alles kannst, dann machst du nichts so wirklich geil und so weiter. Aber wenn du einfach irgendwas tust und es vielleicht gar nicht richtig tust, aber weiter durchziehst und weiter durchziehst, so wie du es selber machen würdest, gibt es genug Leute, die es genau lieben, wie du es machst. Aber wenn du dich vielleicht versuchst, eine andere Band zu kopieren, versuchst, wie der und der zu sein, nicht ähnlich darzustellen, warum sollen die Leute dann von dir Fan werden? Weil den Typen gibt's ja schon in geiler, aber von dich gibt's halt nicht nochmal. Wenn du wirklich das zeigst, wie du selber bist, dann kann's keiner geiler machen.
Das stimmt, das ist quasi, jeder ist ja sein eigenes Unikat, das ist ja. Ne, und sich zu verstellen, das ist ja auch genau das, was ihr ja halt auch gemerkt habt da bei Universal, dass ihr in die Richtung nicht gehen wollt.
Genau.
Und das halt einen Weg mit sich genommen hätte, wo ihr sagtet, nee, das sind wir einfach nicht mehr.
Ja, genau.
Gab's denn irgendwie einen Punkt in, sagen wir mal, in deiner eigenen musikalischen Laufbahn, sei es Studium oder alles andere, wo du sagen würdest, jetzt so Revue passierend, würdest du im Nachgang anders machen? Oder sagst du, so wie das jetzt bisher gelaufen ist, auch wenn es Sachen gab, die total bescheuert gegen die Wand gefahren wurden, würde ich genauso machen? Oder würdest du sagen, so, ja, das eine oder andere würde ich vielleicht drauf verzichten?
Ich habe heute meinen Tag der Sprichwörter, merke ich. Dazu habe ich noch einen von Oliver Wurm. Der sagt nämlich immer, auf die Schnauze fliegen ist auch eine nach vorne Bewegung. Aber ja, das würde ich nämlich genauso bestätigen. Natürlich hat man irgendwie viel falsch gemacht und würde im Nachhinein immer sagen, ey, das hätte ich damals anders gemacht, aber eigentlich nicht. Ich glaube, es war halt alles cool, wie es passiert. Und ich bin echt froh, wie wir gerade mit der Band irgendwie dastehen oder auch privat als Musiker. Natürlich hätte man im Nachhinein sagen können, ey, wären wir uns mal von Anfang an treu geblieben, wie wäre es dann gelaufen? Oder hätten wir von Anfang an das mal mehr so und so gezogen? Oder wäre man von Anfang an Wissen da gewesen. Man kann gar nicht manchmal konkret Sachen sagen, was es ist. Klar, dann wäre vielleicht alles anders gelaufen. Vielleicht auch schlechter, man weiß es nicht. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir zum Beispiel zu dieser Universal-Zeit nicht durch die Decke gegangen sind, sondern es eben nicht passiert ist und wir jetzt noch einen gesunden Weg haben, uns als Band nochmal richtig aufzubauen. Ja. Deswegen bin ich eigentlich froh, wie alles passiert ist. Ja.
Das ist doch super. Ich habe, weil mit ein bisschen Schielen auf die Uhr, es ist auch wieder, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, man kommt leider viel zu schnell durch diese Folge durch und ich möchte ja den Zuhörern nicht zu viel auflegen. aber ich habe noch zwei, drei Fragen, die ich gerne machen möchte. Ich hatte eigentlich immer bisher so eine Kategorie, nennt sich 10 für 10, das waren immer recht 10 schnelle Fragen, entweder oder. Mhm. Das habe ich jetzt mal ein bisschen abgeändert, einfach um ein bisschen mehr über dich jetzt in dem Fall zu erfahren. Und würde einfach mal fragen, wenn du die Möglichkeit hättest, dich mit irgendeinem Musiker oder einer Musikerin zusammenzusetzen und einfach mal einen Abend zu verbringen, zu quatschen, über was du auch willst, lebend oder nicht mehr lebend, wer wäre das?
Travis Barker oder John Lennon?
Okay. Warum? Also Travis Barker könnte ich mir vielleicht auch sogar vorstellen, aber wäre John Lennon eher so, sagen wir mal, der philosophische Part?
Ja, ich bin halt auch riesen Beatles-Fan und für mich war John Lennon einfach ein krasser Vordenker in vielen Hinsichten. Gar nicht nur musikalisch auch, aber natürlich auch vor allem musikalisch. Und ich finde es bis heute interessant, was passiert wäre, wenn er nicht so früh gestorben wäre. Deswegen, definitiv eine Person, mit der ich unbedingt mal sprechen wollen würde.
Also eine Date-Night mit John Lennon, ja gut.
Genau.
Leider nicht mehr möglich. Wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest, welche drei Sachen müssten bei dir im Reisekoffer sein?
Laptop, Soundkarte, Mikrofone.
Okay, der klassische Musiker. Ja. Ja, das ist einfach so, ja, die klassische Gitarre muss irgendwie immer mindestens dabei sein oder sonst irgendwas, aber genau, das ist immer so die klassische Antwort von Musikern, irgendwas Musikalisches muss dabei sein. Ja. Und auf welche Sache kannst du aber definitiv verzichten in deinem Leben? Das ist diese eine Sache, wo du sagen kannst, wenn ich die morgen hier wegwerfe, ist mir komplett Schnuppe.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich lebe schon ziemlich minimalistisch, würde ich sagen, aber natürlich hat man immer ein bisschen zu viel. Ich wollte gerade sagen, Klamotten hätte ich wahrscheinlich zu viel, aber ich habe jetzt gerade keine konkrete Sache, ey. Ich habe nur das Nötigste, meine Musikinstrumente, mein Auto, mit dem ich mich vorbewegen kann und eine kleine Wohnung. Von daher, ja, okay. Ich weiß nicht, mein Fernseher, okay, nehmen wir meinen Fernseher, den brauche ich nicht.
Der Fernseher, okay, ja, also ein kleines Luxusgut. Jetzt ist es so, ihr seid schon sehr lange unterwegs, ihr habt sicherlich Pläne, ihr habt vor allem auch die Pläne mit den etwas härteren Elementen zu arbeiten. Mhm. War das auch einfach jetzt so nach und nach aus Projekten entstanden, wo ihr sagtet, ja, wäre mal cool, wenn wir wieder ein bisschen mehr punkiger werden, oder ist das so eine Phase, wo man jetzt sagt, so, das probieren wir jetzt einfach mal aus und in 2 Jahren kann es sein, dass wir irgendwas komplett anderes machen? Oder ist das eher schon langfristig bei euch?
Langfristig keine Ahnung. Man weiß ja noch nicht, wie man in ein paar Jahren denkt. Aber Stand jetzt ist es einfach, dass wir das machen, worauf wir Bock drauf hatten. Weil wir uns echt verloren hatten und zu dritt irgendwie es nochmal schwierig war, zu wissen, was wollen wir eigentlich überhaupt für Musik machen. Und es sich gerade nochmal einfach geil anfühlt, dass wir alle drei einfach extrem happy irgendwie mit der Musikrichtung sind und alle drei, ja, uns super wohl damit fühlen. Deswegen Stand jetzt ist es das, und wie es sich entwickeln wird, wir werden sehen.
Sehr schön. Und die letzte Frage, jetzt auch nochmal konkret auf die Zukunft. Ein Jahr jetzt quasi so geplant. Also ich sage immer, wenn wir jetzt in 2023 im Mai nochmal eine Folge aufnehmen würden, dann auch mit den anderen.
Super gerne.
Was erhoffst du dir für euch? Habt ihr jetzt dann bis dahin noch so auf dem Plan? Was erhoffst du dir, habt ihr bis dahin umgesetzt? Sei es jetzt dann noch mit, wo Corona jetzt wieder langsam abflaut, dass ihr dann wieder auch Konzerte vor Publikum spielen könnt. Mhm. Habt ihr konkrete Pläne zu neuen Songs jetzt auch mit den Punk-Nummern?
Ja.
Ist da schon irgendwas in Planung bei euch für das kommende Jahr?
Definitiv. Also wir bringen aktuell alle 3 Wochen einen Song raus auf Spotify. Das war uns irgendwie wichtig, ständig da zu sein, weil wir auch viel vorbereitet haben. Wir planen gerade aktuell unser erstes eigenes Festival für den Sommer, das Mental Health Festival, nämlich passend zum Thema hier. Genau, ja. Mit ganz vielen Leuten, die da am Start sind. Es sind Poetry Slams, es gibt Lesungen und so weiter, alles zu dem Thema. Wird bestimmt ein sehr geiler Abend, also auch an alle hier. Kommt sehr gerne vorbei, findet in Siegen statt. Genau, und natürlich ansonsten wieder eine eigene Tour endlich planen, jetzt wo es geht. Die ist ja damals auch wegen Corona ins Wasser gefallen. Und gerade einfach geil, wieder Konzerte zu spielen. Und dann steht auch unser neues Album an.
Dann steht auch das neue Album an.
Genau.
Sehr schön. Jonas, es hat mir super viel Spaß gemacht, mich hier mit dir zu unterhalten.
Danke,
es war
mir auch.
Es war eine super entspannte und angenehme Folge mit dir. Ich wünsche natürlich dir, den Jungs, alle nur das Beste, dass ihr vorankommt mit euren Plänen, dass das, was ihr euch vornehmt, auch so umgesetzt wird.
Dankeschön, und, danke.
Ja, vielleicht sieht man sich dann halt auch mal neben der oder vor der Kamera, also hinter der Kamera quasi, in real life quasi.
Genau, ja, ich würde mich freuen.
Auf dem Konzert.
Genau, und, ja.
Genau, wünsche dir noch einen schönen Abend und vielen Dank.
Ja, cool, danke, wünsche ich dir auch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.